Ja, heute treffen wir uns ja immer zum Jahresanfang als Brüder. Und heute soll es mal um ein Thema gehen, von dem ich nicht weiß, dass wir überhaupt schon mal in der Gemeinde drüber gesprochen haben, jedenfalls systematisch nicht. Und zwar wollen wir der Frage nachgehen, wann ist ein Mann ein Mann? Ihr kennt die Anspielung wahrscheinlich, das gibt das Lied von Herbert Grönemeyer, soweit ich weiß, wann ist ein Mann? Und auch wenn wir bestimmt heute Morgen nicht das Lied als Grundlage für den Vortrag nehmen, dann steckt in dem Lied wahrscheinlich schon mehr Weisheit, als wir heute von der Gesellschaft noch angeboten bekommen. Wann ist ein Mann? Denn da herrscht so viel Durcheinander zu dem Thema. Ihr wisst um den ich will es nicht gleich Gender-Wahnsinn nennen, aber es wäre wahrscheinlich angebracht, es so zu nennen, dass das Geschlecht angeblich gar nicht etwas ist, was man per Geburt schon bekommt, sondern die Gender-Ideologie will uns ja glaubhaft machen, dass das Geschlecht etwas ist, was uns sozial antrainiert wird. Also dass wir mehr oder minder neutral auf diese Welt geboren werden. Und wir dann durch die Sozialisation irgendwie zu unserem Geschlecht kommen, zu einem von vielen mittlerweile. Das hat natürlich auch, also diese verwirrenden Botschaften, die haben natürlich auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Gibt viel Durcheinander in der Hinsicht. Aber von Anfang an war das nicht so. Ja, wir sind davon überzeugt, dass das Geschlecht weder ein evolutionärer Unfall ist, noch dass das Geschlecht auch die Folge des Sündenfalls ist, wie manche Christen manchmal denken, sondern wir glauben, dass Gott von Anfang an das Geschlecht tatsächlich geplant hat. Und wenn Gott sich Geschlechter ausgedacht hat, dann ist es auch nur richtig und gut, wenn wir zurückgehen an den Anfang, ja, und bei Gott nachfragen, wie hat er sich denn die Geschlechter tatsächlich ausgedacht? Ihr müsst heute mit mir zweimal nachsichtig sein. Zum einen bin ich ganz schön angeschlagen mit einer Erkältung, wie manche von euch. Aber zum anderen muss ich euch ehrlich sagen, ich habe mir selbst nie das Thema gestellt. Auch wenn ich schon viele Jahre gläubig bin, schon 25 Jahre, wie manche von euch sind noch schon länger gläubig. Aber ich habe noch nie so ausführlicher über das Thema Mann sein. Ja, das ist klar, weil es heute Brüdertag ist. Wir reden jetzt nicht über biblische Maskulinität und Femininität, sondern mehr über den Mann. Also ich habe mir selten so Gedanken darüber gemacht wie in der Vorbereitung für den Vortrag. Von daher ist das alles relativ frisch. Aber ich hoffe, dass es trotzdem für euch eine Hilfe sein kann. Also sicher ist, wenn wir davon überzeugt sind, dass Gott den Menschen sich ausgedacht hat. Und wenn wir in 1. Mose 2 lesen, dass Gott, 1. Mose 1 und dann auch in 1. Mose 2, dass Gott den Menschen als Mann und als Frau geschaffen hat in sein Bild, dann ist es klar, dann müssen wir auch zur Bibel zurückkehren, zu den Anfängen und uns von daher belehren lassen, wie biblisches Mannsein tatsächlich aussieht. Ja, der Herr Jesus war in einer ähnlichen Situation, der wurde in Matthäus 19 mal von den Pharisäern herausgefordert, ja, im Hinblick auch auf Ehe, auch auf Scheidung. Und ihr wisst es wahrscheinlich, es geht jetzt heute Morgen nicht um das Thema, aber der Herr Jesus antwortet den Pharisäern auf diese Versuchung mit den Worten, von Anfang an ist es nicht so gewesen. Das heißt, der Herr Jesus selbst folgte auch diesem Prinzip, wenn Verwirrung da war, dann hat er sie daran erinnert, ihr Lieben, von Anfang an gibt es eine Ordnung. Und er fordert die Pharisäer damit eigentlich auf, an die Anfänge zurückzukehren. Und das wollen wir mit dem Vortrag auch tun. Ja, Gott hat diese Geschlechter sich ausgedacht und dann ist er selbstverständlich auch derjenige, den es zu fragen gilt, was er sich mit den unterschiedlichen Geschlechterrollen gedacht hat. Ich habe, das ist vielleicht auch noch wichtig, ich habe bestimmt nicht heute Morgen den Anspruch, alles zum Mannsein zu erzählen. Ja, das kann man bestimmt nicht in 60 Minuten. So ist die Idee, dass wir jetzt erstmal eine Stunde zusammen sind mit einem Vortrag. Und dann nochmal machen wir eine gute Pause mit Kaffee und guten Sachen, die wir da finden. Und dann machen wir nochmal eine halbe Stunde auch eine Gruppenarbeit. Da teilen wir uns in kleinere Gruppen auf und gehen nochmal durch das durch, was wir gehört haben, aber wollen es dann auch persönlich machen. Also wenn wir hier diese anderthalb Stunden zusammen verbringen, ist klar, dann können wir nicht alles besprechen, was tatsächlich zum Mannsein nach Gottes Plan gehört. Aber ich will auch sagen, das, was wir heute hören, weniger ist bestimmt nicht Mannsein. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Also bestimmt könnte man mehr dazu sagen. Aber die vier Punkte, die ich von der Schrift her finden konnte, ich denke, weniger ist auf jeden Fall keine biblische Männlichkeit. Wir gehen ganz vorsichtig durch 1. Mose 2 und auch 1. Mose 3 durch. Deswegen hoffe ich, habt ihr alle eine Bibel in der Hand. Aber ich möchte schon zusammenfassend sagen, ich denke, dass man, wenn wir über die Rolle von biblischer Männlichkeit sprechen, dass man mindestens vier Merkmale oder vier Rollenverständnisse eines Mannes von der Schrift her entwickeln kann. Und ich will sie euch eingangs schon nennen, weil die werden an den vier Punkten macht sich der Vortrag fest. Der Mann soll nach Gottes Plan als erstes ein Versorger sein. Gut, als erstes, ich will gar keine Reihenfolge unbedingt bilden, aber er soll, das sehen wir aus dem Text, er soll Versorger sein. Er soll zweitens beschützen. Er soll drittens lieben. Und er soll viertens leiten. In den vier Kategorien möchten wir uns anschauen, was Gott sich über das Mannsein gedacht hat. Bevor wir aber auf diese vier Punkte eingehen, der Mann soll Versorger sein, der Mann soll Beschützer sein, der Mann soll ein Liebender sein und der Mann soll ein Leiter sein. Vielleicht erst ein paar grundlegende Einführungen. Schlag dazu mal 1. Mose 1 auf. 1. Mose 1, ab Vers 26. Da heißt es, in 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ist nicht schwer zu verstehen, Gott ist derjenige, der sich die gesamte Schöpfung ausdenkt und als Krone der Schöpfung, die über seine Erde regieren sollen, denkt er sich den Menschen aus. Diesen Menschen schafft er in sein Bild. Und das wird nochmal in Vers 27 betont. Er schafft den Menschen in sein Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Also er hat nicht drei, auch nicht fünf, auch nicht sieben oder 60 Geschlechter geschaffen, sondern Gott hat ganz eindeutig zwei Geschlechter geschaffen. Männer und Frauen. Und Männer sind nicht nur, oder Frauen nicht nur an ihrer Äußerlichkeit zu erkennen oder dass sie unterschiedliche Chromosomen haben oder dass sie unterschiedliche Körperflüssigkeiten haben oder unterschiedliche Hormone, sondern Männer sind, und das wird man hier in dem Abschnitt dann sehen, im Verlauf von 1. Mose 1 und 2, auch daran zu erkennen, dass sie eine andere Rolle, eine andere Aufgabe von Gott zugedacht bekommen haben. Also es war Gottes ursprüngliches Schöpfungsdesign, wenn man das so sagen darf, dem Menschen zwei Geschlechter zu geben, den Mensch als Mann zu schaffen und als Frau. Das heißt, die Erfindung oder die Festlegung eines Geschlechts ist unmissverständlich die Sache Gottes und nicht die der Evolution oder gar von uns Menschen selbst. Das soll erstmal der erste Punkt sein. Ein zweites, dadurch, dass Gott den Menschen schafft, ihm auch in sein Bild schafft, ihn als Mann und Frau schafft, gibt Gott dem Menschen seine Würde. Ich weiß nicht, ob ihr oder wann ihr habt es bestimmt alle mal gelesen, wann ihr das letzte Mal den Artikel 1 unseres Grundgesetzes gelesen habt. Aber unser Grundgesetz, abgesehen von der Präambel, die sehr gut ist, beginnt mit den Worten, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, ich weiß nicht, ob ich so im Alter von manchen jüngeren Männern war, die auch heute Morgen hier sind, aber ich weiß noch genau, wo ich in der Schule saß und wir haben das Grundgesetz mal in irgendeiner Klasse, wahrscheinlich Politikwissenschaften oder Gesellschaftskunde, durchgenommen. Da habe ich mir gedacht, eigentlich ist dieser Satz gar nicht zu verstehen. Warum heißt es im Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar? Woher kommt diese Würde? Und warum ist sie dann unantastbar? Und die Fragen, die ich damals gehabt habe, die, denke ich, haben heute auch noch viele, denn es wird so deutlich, dass die Würde des Menschen schon längst nicht mehr unantastbar ist. Wenn der Mensch tatsächlich einfach nur eine Entwicklung der Evolution ist, wo soll dann wirklich seine Würde herkommen? Wo soll dann wirklich der Satz herkommen, die Würde des Menschen ist unantastbar? Wir sind ja heute längst so weit, dass manchmal Bäume mehr schützenswert sind als Kinder. Oder dass wir in Deutschland über 120.000 Kinder im Mutterleib töten, ist auch kein Geheimnis. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist längst durch unser von Gott abgeschnittenes Denken nicht mehr wirklich ein Satz, der überall gilt. Aber ich möchte nicht allgemein jetzt von Würde sprechen, sondern wir wollen ja heute Morgen über biblisches Mannsein reden. Und ich will euch aufzeigen, wie katastrophal die Folgen sind, wenn wir als Menschen, auch als Christen, aber vor allem wir als Menschen, uns von diesem gottgegebenen Design, Gott hat den Mann gemacht und hat ihm auch gewisse Rollen zugewiesen, und Gott hat die Frau als Geschlecht gemacht und hat ihr gewisse Rollen zugewiesen, wenn wir uns von diesem Design abwenden. Schaut, wenn ich tatsächlich glaube, Gott hat mich gemacht und hat mich in sein Ebenbild gemacht, dann verleiht mir das Würde. Da bin ich ein Geschöpf Gottes. Aus 1. Mose im Verlauf dann bei der Sintflut, ihr wisst, wird sogar die Todesstrafe eingeführt. Und als Gott die Todesstrafe begründet, begründet er sie damit, dass es dem Menschen nicht erlaubt ist, Hand an einen Menschen zu legen. Warum? Weil er in die Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen wurde. Das gibt dem Menschen Würde, wenn er sich wirklich als direktes Geschöpf Gottes versteht. Versteht ihr? Dann habe ich Würde und dann habe ich auch die Freiheit, in dieser Würde Mann zu sein oder Frau zu sein, ohne dass ich Angst habe, irgendwie was Besseres oder was Schlechteres zu sein. Schaut, wenn beide, das steht hier im Text, 1. Mose 1, Vers 27, wenn Gott den Menschen nach seinem Bild schuf, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, er wiederholt sich hier zweimal, als Mann und als Frau, dann bekommen beide unmittelbar ihre Würde von Gott, weil beide sind gleichermaßen in das Bild Gottes geschaffen. Ist das soweit klar? Und wenn ich von diesem christlichen Grundverständnis ausgehe, dann habe ich eigentlich nur dann die Freiheit, auch von Rollen- und Geschlechterunterschiedlichkeit zu sprechen. Ich will euch den Zusammenhang zeigen, weil, wenn ich mich davon abschneide, und das ist ja längst passiert, ja schon eigentlich von Anfang an, das ist kein Ergebnis der Kulturrevolution der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, sondern im Grunde genommen geschah im Sündenfall schon das erste Mal ein Geschlechterkampf und eine Rollenumkehrung. Aber versteht, wenn ich nicht ein Geschöpf Gottes bin und davon meine Würde beziehe, woher kommt denn dann meine Würde? Was bleibt denn dann noch, wenn ich mich von Gott abtrenne, mich nicht als Geschöpf Gottes sehe, wo kommt dann noch meine Würde her? Dann kommt meine Würde daher, was ich kann und was ich darf. Meine Rolle wird dann auf einmal zu der Quelle der Würde. Versteht ihr? Wenn ich zum Beispiel lehren darf in der Gemeinde, dann denke ich, oh, das gibt mir Würde. Aber das ist nicht die Quelle der Würde des Menschen. Die Quelle der Würde ist tatsächlich, dass er in das Bild Gottes geschaffen wurde. Und nachher gibt Gott ihm unterschiedliche Rollen. Wenn ich mich davon aber abschneide, dann mache ich automatisch das, was ich darf, also tun darf oder tun kann, zu der Quelle meiner Würde. Ja, mein Aussehen, meine Leistungen, meine Fähigkeiten, die werden auf einmal zur Quelle der Würde. Und das ist extrem ungesund. Warum? Dann vergleiche ich mich sofort. Vielleicht mit anderen Männern, aber das soll heute Morgen nicht das Thema sein, sondern dann auch mit dem anderen Geschlecht. Und das ist der wahre Grund für diesen Kampf des Feminismus. Wenn wir uns von Gott abschneiden und von ihm keine Würde mehr bekommen, dann kommt ja die Würde aus mir selbst, muss ja aus mir selbst kommen. Und dann demnach von dem, was ich kann und was ich darf. Und deswegen will eine Frau heute alles das können und alles das tun wollen, ja, weil sie ansonsten versteht, das ist ein Angriff auf meine Würde. Wenn ich nicht auch ich beziehe es jetzt mal auf die Gemeinde, wenn ich nicht auch lehren darf, wenn ich nicht auch vorstehen darf, wenn ich nicht auch Ältestin sein darf, dann bin ich an meiner Würde beschnitten. Aber das ist ein Denkfehler. Die Würde war niemals gedacht, um aus unserer Rolle zu kommen, sondern die Würde kommt aus meiner Schöpfung, aus dem, dass ich in das Bild Gottes geschaffen bin. Sowohl die Frau hundertprozentig in das Bild Gottes geschaffen, als auch der Mann, in ihrer Unterschiedlichkeit. Und erst gemeinsam bilden sie tatsächlich das Bild Gottes ab. Könnt ihr verstehen, wie wichtig die Anfänge sind? Ja, Gott schafft den Menschen als Mann und Frau in sein Bild und das verleiht ihm die Würde. Und so müsste man eigentlich den Artikel 1 unseres Grundgesetzes kommentieren. Das setzt natürlich voraus, dass wir tatsächlich auch der Präambel glauben, in der Präambel von dem Grundgesetz steht, dass wir Verantwortung vor Gott haben. Das ist natürlich für viele Menschen heute nur noch eine Floskel. Aber wenn uns das klar wäre, dass Gott tatsächlich unser Schöpfer ist, dass er mir die Würde verleiht, Kraft der Schöpfung, dann muss ich nicht mehr mit dem anderen Geschlecht kämpfen um Würde aufgrund dessen, was ich kann und was ich darf. Ist das nachvollziehbar? Ja. Gut, also das vielleicht ein bisschen als Erklärung, warum wir auch, und das ist ganz nachvollziehbar, heute so einen Geschlechterkampf haben. Das geht einher mit meinem Abtrennen von Gott. Ja, je mehr ich mich von Gott abtrenne, umso stärker kämpfe ich mit dem anderen Geschlecht um die Rolle, weil ich mit der Rolle leider die Würde verknüpfe. Und jede Unterschiedlichkeit in der Rolle wird automatisch zum Angriff auf die Würde des Geschlechts. Ja, meistens in dem Fall auf die Würde der Frau. Gut, dann schauen wir uns die nächsten Verse an hier, schauen wir uns wirklich mal den Text an in 1. Mose 2. Wir haben ja in 1. Mose 1 und 2 nicht zwei Schöpfungsberichte, sondern die sich irgendwie widersprechen, sondern ihr könnt 1. Mose 1 als Zusammenfassung sehen, wo die 6-Tage-Schöpfung relativ zügig durcherklärt wird. Und 1. Mose 2, da zoomt der Betrachter dann nochmal in die Schöpfung hinein und schaut sich ganz konkret an, wie der Mensch in diese Schöpfung reinpasst. Ja, also 1. Mose 1 und 2 sind keine unterschiedlichen Schöpfungsberichte, sondern 1 ist die Zusammenfassung, 2 ist das Zoom, wo wir uns genauer anschauen dürfen, wie Gott sich die Schöpfung des Menschen gedacht hat. Lesen wir dazu mal, jetzt haben wir kein Mikrofon mehr, dann würde ich nämlich meine Stimme schonen. Haben wir ein Mikrofon? Sehr gut. Also sollte es jemanden im Saal geben, der nicht so erkältet ist wie mindestens die Hälfte hier, der darf jetzt mal einen Text lesen, und zwar 1. Mose 2, den Vers 7 und dann die Verse 15 bis 24. Das ist ein längerer Abschnitt. 1. Mose 2, Vers 7 und dann 15 bis 24.
Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele.
Ab Vers 15 bis 24.
Okay. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden.
Genau, die Verse 7 und dann 15 bis 24. Bevor wir auf diese mindestens vier grundlegenden Eigenschaften oder Rollenverständnisse von dem Mann oder von biblischem Mannsein kommen, dachte ich, es ist hilfreich, wenn wir uns erst einmal von dem Schöpfungsbericht her einige Beobachtungen anschauen, was zentral für die Erschaffung des Menschen oder auch des Mannes ist. Erstmal fällt auf, dass Gott für den Menschen und für den Mann das gleiche Wort benutzt. Ja, das wird hier in der Übersetzung vielleicht nicht so deutlich, aber mehrfach spricht Gott, er will Menschen machen, und nachher macht er den Mensch, Adam. Also im Hebräischen benutzt Gott für den Menschen als Rasse, wenn wir das so sagen dürfen, und für den Mann das gleiche Wort. Ja, Menschheit, das Wort für Menschheit und das Wort für Mann, Adam, wird austauschbar gebraucht. Ferner wollen wir beobachten, Gott schafft den Mann vor der Frau. Gott schafft den Mann als erstes. Und diese Schöpfungsordnung, so wird das bezeichnet, ja, dass er eine Reihenfolge in seiner Schöpfung festgelegt hat, er macht erst den Mann und dann die Frau. Diese Schöpfungsordnung hat offensichtlich auch eine Bedeutung. Spätestens im Neuen Testament wird sie durch Paulus erklärt. Vielleicht schlägt mal jemand 1. Timotheus 2, die Verse 12 und 13 auf. 1. Timotheus 2, die Verse 12 und 13. Timotheus war ja von Paulus eingesetzt, sich um Gemeinden zu kümmern. Und dieser erste Timotheusbrief ist eine Art Gemeindeordnung. Also Paulus, der Apostel Paulus, schreibt in Timotheus, wie man sich in der Gemeinde zu verhalten hat. Das ist einer der Kernverse des Timotheusbriefes, Kapitel 3, Vers 15. Ja, wenn ich zögere, also wenn sie nicht wieder zusammenkommen, Paulus und Timotheus, dann soll Timotheus wissen, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säulen und die Grundfeste der Wahrheit. Und in dieser Gemeindeordnung des ersten Timotheusbriefes regelt Paulus unter anderem auch die Lehre. Und da sagt er in Vers 12 von Kapitel 2, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in Stille halte. Das ist natürlich sehr anstößig heute, auch leider in manchen christlichen Gemeinden. Und es wird als antiquiert abgetan. Aber wenn wir auf die Begründung hören, die Paulus für diese Ordnung gibt, dann sollte uns das aufmerken lassen, denn die Begründung ist keinesfalls antiquiert. Vers 13, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Paulus leitet also aus der Schöpfungsordnung, dass Adam zuerst gebildet wurde und danach erst die Frau, auch die Ordnung ab, dass der Mann der Lehrende sein sollte und nicht die Frau. Das heißt nicht, und das ist vielleicht auch gut, wenn wir das in diesem Vortrag erwähnen, bei allen Eigenschaften, die wir über das biblische Mannsein heute Morgen anschauen. Der Mann als Versorger, der Mann als Beschützer, der Mann als Liebender und der Mann als Leitender, dann soll das nicht heißen, dass die Frau nicht auch versorgen oder auch beschützen oder auch lieben und leiten soll. Aber es geht darum, wer hat tatsächlich die Hauptverantwortung und wie verhalten sich die Geschlechter auch untereinander in diesen Rollen. Und das macht Paulus hier klar. Selbstverständlich, das wissen wir aus dem größeren Kontext der Schrift, soll die Frau auch lehren, nämlich andere Frauen, Titus 2, oder ihre Kinder, aus den Sprüchen viele Beispiele. Aber in der Gemeinde wird festgelegt, dass die Frau nicht den Mann belehren soll. Das ist hier der Punkt in Kapitel 2, Vers 12. Und als Begründung dafür wird gegeben, warum? Weil der Mann zuerst geschaffen wurde und dann die Frau. Eine weitere Beobachtung aus dem Schöpfungsbericht in 1. Mose 2 ist, dass es der Mann ist, der als erstes, und das hängt jetzt miteinander zusammen mit dem, was wir eben gerade gesagt haben, der Mann ist es, der als erstes die Unterweisung von Gott bekommt. Schaut mal, noch bevor die Frau geschaffen wurde, lesen wir im Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Die Frau ist noch gar nicht geschaffen und Gott nimmt schon diesen Mann und gibt ihm einen Auftrag. Er gibt ihm den Auftrag, wie er mit dem Garten umzugehen hat. Vers 16, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, der davon isst, musst du sterben. Gott gibt, noch bevor die Frau überhaupt geschaffen wurde, dem Mann nicht nur den Auftrag, wie er mit der Schöpfung umgehen soll, sondern wie er auch mit dem Schöpfer umgehen soll. Könnt ihr das erkennen? Gott gibt dem Adam Regeln, was er tun darf. Das meiste darf er übrigens essen, nicht wie Satan später sagt und Verwirrung stiftet. Das meiste durfte er essen, aber von einem Baum sollte er nicht essen. Und warum sollte er das nicht tun? Nicht einfach nur, damit er ein bewahrtes Leben hat. Ja, das ist ein bisschen kurz gedacht. Wenn Gott einfach nur Adam hätte bewahren wollen, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, dann hätte er den Baum erst gar nicht geschaffen. Dann hätte er den Baum weggelassen. Dann wäre das die ultimative Bewahrung für Adam gewesen, dann hätte er nämlich den Ungehorsam gar nicht zeigen können. Gott belehrt Adam und gibt ihm Regeln, was er tun darf und was er nicht tun darf. Und warum gibt er diese Regel? Nicht einfach nur, wie viele Christen heute denken, ach, die Regeln sind uns gegeben, damit wir ein angenehmes Leben haben. Das ist zu kurz gedacht. Regeln, die Gott uns gibt, Gebote, die Gott uns gibt, sind Gelegenheiten zu zeigen, dass ich Gott tatsächlich vertraue, dass ich Gott tatsächlich als Wahrheit ansehe, dass ich ihn tatsächlich liebe und aus Liebe und Vertrauen ihm gegenüber sein Wort befolge. Versteht ihr? Ein Regelwerk ist eine Gelegenheit für den Menschen, in Beziehung mit Gott zu treten und ihn als Gott tatsächlich anzuerkennen und zu sagen, du hast recht und ich möchte aus Liebe und aus Vertrauen zu dir deinem Wort folgen. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Ja, warum hat Gott diese Regel gegeben über diesen Baum? Nicht einfach nur, um den Menschen zu bewahren. Ja, so bringen wir es oft unseren Kindern bei. Die ganzen christlichen Regeln sind einfach nur dazu da, damit du ein glückliches Leben leben kannst. Das kann sehr selbstsüchtig sein, wenn wir so mit unseren Kindern reden. Der wahre Grund für Gebote ist nicht, dass der Mensch einfach nur bewahrt bleibt, sondern der wahre Hintergrund für Gebote ist, dass Gott uns auf die Art und Weise Gelegenheit gibt, tatsächlich ihn zu lieben, ihm unser Vertrauen zu schenken. Aber das war jetzt nur eine Erklärung zu dem, was wir gerade gelesen haben. Wo ich eigentlich darauf hinaus möchte, ist, noch bevor die Frau geschaffen wird, gibt Gott dem Mann sein Wort. Er gibt ihm sein Wort in Bezug auf, wie sollst du mit der Schöpfung umgehen, bebauen und bewahren. Er gibt ihm sein Wort in Bezug auf, wie sollst du mit mir als Schöpfer umgehen. Du sollst mir gehorsam sein, du sollst mir deine Liebe, dein Vertrauen zeigen. Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass nicht Adam, ja, mit so runtergezogenen Mundwinkeln durch den Garten läuft und sagt, alles so langweilig hier, alles so traurig hier, ja, gar kein Gegenüber da. Adam sagt das gar nicht. Der kann das doch gar nicht richtig wissen. Er ist bis jetzt der einzige Mensch, die Frau ist noch gar nicht geschaffen. Gott spricht hier in Vers 18 und sagt, Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Heißt, Gott belehrt den Mann nicht nur darüber, wie er mit der Schöpfung umgehen soll, also dem Eden, dem Garten Eden. Gott belehrt den Adam nicht nur darüber, wie er mit dem Schöpfer umgehen soll, sondern Gott belehrt den Adam auch darüber, was für ihn selbst gut ist, wie er mit sich selbst umgehen soll. Gott redet zu Adam und sagt, du Adam, weißt du was, ist gar nicht so gut, dass du allein bist. Und dann beginnt Gott, Vers 19, die größte Gegenstandslektion, die die Kinderstunde je gesehen hat. Das muss man jetzt verstehen. Die lachen, die haben schon viel mit Kindern gearbeitet, die wissen, von was ich rede. Ja, man nimmt einen Gegenstand und versucht mit dem Gegenstand den Kindern was beizubringen. Das ist die erste Gegenstandslektion, die es jemals gab. Gott nimmt jetzt jedes Tier und lässt es an Adam vorübergehen. Was soll Adam mit dem Tier machen? Er soll ihm einen Namen geben. Und ihr Lieben, die Namen haben wir bis heute noch weitestgehend. Und diese Namen sind oftmals extrem sinnvoll. Das ist auch nicht überraschend, weil Adam konnte noch 100% von seinen grauen Zellen benutzen. Wir sind jetzt vielleicht bei, keine Ahnung, 10% angelangt. Ja, aber der hatte wirklich noch was auf dem Kasten. Der wusste abends auch noch, wie der Elefant vom Morgen hieß und die Giraffe. Ja, und das sind ja nicht nur die zwei, drei großen Tiere, die mir gerade aus Afrika so einfallen. Gut, aber das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn ich jedes Tier anschaue, jedes Lebewesen im Vergleich zur Pflanze, dann muss ich mich auch eingängiger mit ihm beschäftigen, wenn ich ihm einen Namen geben möchte. Und am Ende kommt Adam tatsächlich zu der Erkenntnis, Mensch, der ganze Garten, der ist ja voll von Tieren, aber da ist nichts für mich dabei. Da ist kein Gegenüber. Ja, deswegen heißt es dann in Vers 23, und jetzt erst spricht der Mensch, Vers 18 spricht Gott, Vers 23 spricht dann der Mensch, diese, nach der Schöpfung der Frau, diese ist endlich. Das endlich bezieht sich auf diese Gegenstandslektion. Der hat alle Tiere studiert. Der wusste genau, wie jedes Lebewesen aussieht. Ja, guckt sich eine Giraffe an, ja, schön, aber nichts für mich. Ja, guckt sich die Maus an, auch nicht schlecht, aber nichts für mich. Ja, und nachdem Gott ihm dann die Frau schafft, dann sagt er, endlich. Ja, endlich, denn diese ist Gebein von meinem Gebein, ist Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das war jetzt ein sehr, und es geht noch weiter, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Sie waren beide nackt, der Mensch und die Frau, und sie schämten sich nicht. Also, was ich an dem Punkt nur deutlich machen wollte, bevor die Frau überhaupt geschaffen wurde, ist der Mann schon der erste Empfänger für die Offenbarung Gottes. Könnt ihr das erkennen? Gott sagt dem Mann, wie er mit der Schöpfung, mit dem Schöpfer, mit sich selbst und übrigens auch mit der Gesellschaft nachher umgehen soll. Frau, Vater und Mutter verlassen, sich der Frau anhängen, ja, das ist die Grundformel für jede neue Familie, als Keimzelle und als Säule der Gesellschaftsordnung. Also der Mann ist derjenige, der als erstes Gottes Unterweisung und Offenbarung enthält. Diese Grundlagen werden nachher bei diesen vier Rollen, die wir uns anschauen, noch sehr wichtig sein. Dem Mann wird übrigens auch das Recht gegeben, nicht der Frau, den Tieren Namen zu geben. Die Frau wird, das sieht man auch in diesem Schöpfungsbericht, vom Mann geschaffen. Und nicht der Mann von der Frau. Gott nimmt ganz bewusst eine Rippe von dem Mann und schafft daraus die Frau. Da könnte man auch lange drüber reden. Wir reden aber heute Morgen nicht über Frau sein aus biblischer Sicht. Eins ist auf jeden Fall sicher, das ist keine Herabwürdigung der Frau. Ja, streng genommen erhöht das sogar die Frau. Aus was ist der Mann geschaffen? Aus Dreck von der Erde. Aus was ist die Frau geschaffen? Aus der Rippe des Mannes. Also das ist ganz sicher keine Herabwürdigung. Aber es legt Rolle fest. Die Frau wurde aus dem Mann geschaffen und die Frau wurde auch für den Mann geschaffen. Das wird hier in dem Text sehr deutlich, ja, im Vers 22. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Er bringt sie zu dem Mann und die Frau soll seine Gehilfin sein. Also die Frau wird als Hilfe für den Mann geschaffen. Auch als Hilfe geschaffen zu sein, ist keine Herabwürdigung. Ja, Gott wird zum Beispiel als Helfer Israels genannt oder überhaupt als unser Helfer, Psalm 121. Das ist keine Herabwürdigung Gottes und so ist auch keine Herabwürdigung der Frau, Gehilfin zu sein, Ergänzung zu sein, dem Mann zu helfen in seinem Auftrag, sondern das ist einfach das biblische Rollenverständnis. Aber kehrt nochmal zurück an das, was wir über die Würde gesagt haben. Wenn meine Würde tatsächlich aus dem kommt, dass ich die direkte Schöpfung Gottes in sein Bild bin, dann hat Mann und Frau genau die gleiche Würde. Wenn ich mich aber von dieser Schöpfungswürde abschneide, dann beginnt natürlich der Geschlechterkampf. Wenn ich nicht mehr von Gott meine Würde beziehe, dann muss ich meine Würde aus dem beziehen, was ich kann und darf. Und dann ist natürlich ja 1. Mose 2 für jede Frau eine Katastrophe. Ja, das ist ja antiquiert, das ist ja schrecklich, was da steht. Ja, denn das bedeutet ja, ich darf nicht alles das, was der Mann darf. Ja, ich soll nicht alles das tun können, was der Mann darf. Tatsächlich kommt das Problem schon viel früher zustande, wenn ich mich halt von Gott als Geschöpf abschneide. Wenn ich mich aber verstehe als ein Geschöpf Gottes, dann habe ich sowohl als Mann als auch als Frau meine Würde, unabhängig davon, welche Rolle ich habe. Gut, das sollten einige Vorbemerkungen sein. Und jetzt erst beginnen diese vier Teile, die wir uns anschauen wollen. Und es wäre schön, wenn ihr euch vielleicht dazu auch ein paar Notizen macht. Offensichtlich hat Gott den Mann als erstes als Versorger vorgesehen. Schaut, im Vers 15 heißt es, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden und er soll den Garten bebauen und dann später auch bewahren. Auf das Bewahren gehen wir noch ein. Aber als erstes, Gott möchte, dass Adam den Garten bebaut. Bebauen müssen wir uns vielleicht etwas anders vorstellen als heute. Heute leben wir in der Zeit nach dem Sündenfall und wenn ich heute den Garten bebaue, dann kämpfe ich natürlich mit Dornen und Disteln und Schädlingen und Ungeziefer. Wir sind hier auf dem Land groß geworden, die meisten verstehen noch besser, was das bedeutet, ja, wie schwierig manchmal das Land seinen Ertrag hergibt. Aber das soll nicht heißen, dass Arbeit eine Folge des Sündenfalls ist. Arbeit hat Gott, wir befinden uns ja hier in 1. Mose 2, noch vor dem Sündenfall. Und dass du Ferienjob machen sollst und arbeiten sollst, ja, das ist eigentlich ein Vorrecht. Das ist eigentlich was Schönes, dass du natürlich von deinem Chef angeschnauzt wirst oder dass du dir in den Finger schneidest oder dass die Sachen so schwer sind und nachher tut dir abends der Rücken weh. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Das ist erst, also wenn ich das so flapsig sagen darf, das ist erst eine Folge des Sündenfalls, ja, dass die Arbeit ihren Ertrag schwer hergibt. Aber dass wir grundsätzlich als Männer arbeiten und Versorger, Broterwerber sein sollen, diese Rolle hat Gott dem Mann von Anfang an zugemessen. Das kann man auch, das sieht man hier ganz kurz, aber deutlich in 1. Mose 2, Vers 15, wie ich es gelesen habe, Gott setzt den Menschen, diesen Mann, in den Garten und er soll den Garten bebauen. Das ist eine grundlegende Rolle für den Mann. Das können wir aber auch in 1. Mose 3 nochmal sehen. In 1. Mose 3 geschieht der Sündenfall. Gott erklärt dann den Fluch über seine Schöpfung und was das für die Frau bedeutet und was das für den Mann bedeutet. Und wenn ihr euch den Fluch für die Frau, für den Mann anschaut, in 1. Mose 3, Vers 17, da heißt es, und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast und von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren. der Sündenfall oder der Fluch, der durch den Sündenfall über die Schöpfung gekommen ist, dreht sich für den Mann ganz besonders um seine Rolle. Könnt ihr das erkennen? Ja, da wird jetzt nicht irgendetwas verflucht, sondern das, womit der Mann als erstes zu tun hat, mit dem Garten, mit dem Broterwerb, genau daran liegt jetzt der Fluch. Und bei der Frau könnt ihr Ähnliches sehen. Das, was die ureigene Rolle der Frau eigentlich sein sollte, Kinder ja, zu empfangen, auszutragen, zu gebären und auch Kinder zu versorgen, genau darum dreht sich in der Hauptsache der Fluch für die Frau. Und daran erkennt ihr, dass das Rollenverständnis, was über die meisten Jahrhunderte oder Jahrtausende eigentlich selbstverständlich war und jetzt erst in den letzten Jahrzehnten extrem unter Beschuss geraten ist, dass das von Anfang an von Gott her so eingesetzt war. Ich will damit nicht sagen, dass die Rolle des Mannes ganz streng limitiert ist. Nur er darf die Arbeit machen und nur die Frau darf sich um die Kinder kümmern. Das ist selbstverständlich nicht so. Ja, es ist gut, wenn Männer auch wissen, wie sie die Frauen bei der Versorgung der Kinder unterstützen können, wie man eine Flasche macht oder wie man ein Kind wickelt. Aber es gibt eine Rollenverteilung. Der Mann soll, und es ist auch nicht falsch, wenn die Frau, sofern sie dadurch ihre eigentliche Rolle nicht vernachlässigt, zum Broterwerb beiträgt. Sprüche 31 wird viel ab Vers 10 oder 11 von der tüchtigen Frau gesprochen. Ja, wenn sie ihre Rolle deswegen nicht vernachlässigt, kann eine Frau natürlich auch zum Broterwerb des Haushalts beitragen. Das ist keine Frage. Also es geht nicht darum, jetzt ganz scharf zu trennen. Aber wir sollen von der Schrift erkennen, es gibt ein Grundverständnis für den Mann und ein Grundverständnis für die Frau. Ja, wenn zu wenig Essen auf dem Tisch ist und der Mann erkennt nicht, dass das seine Verantwortung ist, dann ist was grundlegend faul. Der Mann soll der Broterwerber sein oder soll zumindest dafür seine Verantwortung haben. So wie die grundlegende Aufgabenverteilung für die Frau ist, dass sie für die Kindesfürsorge geschaffen wurde. Vielleicht denken jetzt, die meisten sind ja hier verheiratet im Raum, aber vielleicht denken jetzt manche, wir wollten doch ganz bewusst nicht über Ehe und Familie sprechen, jetzt redet er ja doch so ein bisschen, der Mann soll der Versorger für die Familie sein. Nee, auch die, die jetzt noch nicht verheiratet sind, können daraus eine Lehre ziehen, dass auch heranwachsende junge Männer verstehen, zu arbeiten und durch die Arbeit eine Versorgung aufrecht zu erhalten. Das ist ein Grundverständnis meiner Rolle. Ja? Weil die Gesellschaft, in der wir heute leben, die porträtiert leider einen ganz anderen jungen Mann. Die jungen Männer, die heute in den Medien oder in der Unterhaltungsindustrie gezeichnet werden, die sind mehr von wirtschaftlicher Gleichgültigkeit oder von der Selbstzentriertheit und Faulheit geprägt. Ein echter Mann oder auch ein echter Junge, wenn ihr so wollt, auf dem Weg zum Mannsein weiß, was es heißt, sich am Arbeitsplatz zu bewähren, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen, damit er eines Tages auch den Bedürfnissen einer Frau oder einer Familie Rechnung tragen kann. Also heißt, wir müssen unseren Jungs unbedingt beibringen, was es heißt, zu arbeiten. Dass es richtig ist, ja, einen geregelten Tag zu haben, dass es richtig ist, seine Kraft einzusetzen. Wenn die Teenie-Zeit über die gebotene Zeit hinaus ausgedehnt wird und du bist mit 16 oder 18 oder 20 immer noch Teenager und denkst, du kannst einfach leben, wie du willst und hast keine Verantwortung, tatsächlich zu arbeiten oder einen Broterwerb nachzugehen, dann wird das eine sehr schlechte Vorbereitung auf deine spätere Rolle als Mann sein in dieser Gesellschaft, insbesondere auch als Ehemann und als Familienvater. Also schon Jungs dürfen und müssen darin unterwiesen werden, wie man arbeitet, wie man spart, wie man investiert und wie man sein Geld auch sinnvoll ausgibt. Jungen Männern darf und soll beigebracht werden, wie man Arbeit wertschätzt, wie man auch Befriedigung aus einer guten Arbeit zieht und auch aus selbstverdientem Geld. Also das ist die erste Rolle, die wir von dem Schöpfungsbericht her erkennen können. Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten, um was? Um den Garten zu bebauen. Die zweite Rolle, die Gott dem Mann gibt, ist, er soll den Garten bewahren. Das ist mehr hier ein Vortrag und keine Bibelarbeit, aber ich würde mich doch mal von euch interessieren, was versteht die Schrift hier unter bewahren? Warum wird hier das Wort, oder denkt, ihr müsst ja nicht antworten, aber denkt mal kurz darüber nach, wie kommt das Wort dazu, hier in 1. Mose 2 davon zu sprechen, der Garten soll bewahrt werden? Es gibt ja nichts, was man in der Bibel nicht irgendwie missbrauchen kann. Und
man kann sich so vorstellen, und zwar durch die, wenn wir die Pflanzen pflegen, bewahren, also wenn man da eine Lampe verzieht, dann würden sie entweder vertrocknen, wenn man den Gießen noch einwirft, das weiß ich nicht, wenn man den Boden kultiviert und pflegt, dann gibt es auch eine Tragfähigkeit her. Also es gehört zum Bebauen auch immer gleichzeitig Pflege und Bewahren.
Danke, dass du das sagst. Also Christian sagt, ja, wenn man eine Pflanze nicht gießt, ja, das musste ich feststellen, wenn ich 3 Wochen in Urlaub fahre und komme zurück und ich habe meine Pflanze nicht gegossen, dann geht es der Pflanze natürlich nicht gut. Da könnte man meinen, Gott meinte, in diesem Sinne sollte Adam den Garten bewahren. Aber ist das wirklich denkbar? Also denkbar ist es, aber ist das tatsächlich die Bedeutung? Nein, die Bedeutung ist weitestgehend ausgeschlossen, weil wir befinden uns vor dem Sündenfall. Die Früchte sind immer gekommen. Ja, da musste nicht irgendwie gegen Insekten gespritzt werden oder gegen Pilze gespritzt werden oder da musste nicht regelmäßig der Boden gelockert werden. Die Erde hat ohne jede Mühe ihren Ertrag hergegeben. Das kann mit Bewahren im Sinne von dem ökologischen Bewahren, wie das heute leider von der grünen Ideologie praktisch eigentlich propagiert wird, das kann damit nicht gemeint sein, dass man den Garten bewahrt gegen Verfall oder gegen Tod oder gegen Missertrag. Weil sowas gab es ja noch gar nicht. Welche Bedeutung hat hier das Bewahren?
Das kann sich ja dann nur darauf beziehen, dass Gott will, dass der Mann dieses Verständnis, was Gott ihm gibt, dass er das bewahrt. Dieses Verständnis, dass er eingesetzt ist von Gott, dass er in dieser Beziehung mit Gott lebt und dass auch er in dieser Rolle bleibt.
Sehr gut. Das geht genau in die Richtung. Schaut, wir denken, also bewahren muss ja irgendwas mit was Bösem zu tun haben. Da sind wir uns einig. Sonst kann ich nicht etwas bewahren vor etwas. Ja, da muss irgendwo ein böser Einfluss muss es geben. Wir dürfen aber nicht glauben, dass wenn wir hier in 1. Mose 2 sind, es noch nichts Böses gegeben hat. Es hat ja einen Sündenfall vor dem Sündenfall gegeben. Wir sind manchmal zu naiv zu denken, erst mit dem Sündenfall des Menschen ist das Böse in diese Welt gekommen. Das stimmt ja gar nicht. Es gab ja schon einen Sündenfall vor dem Sündenfall. Jesaja 14, Hesekiel 28 beschreiben ganz ausführlich den Sündenfall des höchsten Engels, den Gott eingesetzt hat im mineralischen Garten, wie dieser Engel selbst Gott sein wollte. Eben nicht diese Ordnung, die der Ben eben angesprochen hat. Ja, Gott ist tatsächlich Gott, er ist der Schöpfer und wenn ich für ihn lebe, wenn ich mich für ihn begeistere, dann gibt mir das Würde, dann gibt mir das Identität. Das wollte ja der Höchste der Engel nicht mehr. Und Adam hat explizit den Auftrag bekommen, den Garten vor wem zu bewahren? Vor dem Einfluss des Widersachers, weil der war ja schon gefallen. Und so ist es auch keine Überraschung, dass in 1. Mose 3 der Angriff unmittelbar kommt. Von wem? Vom Widersacher. Adam hatte den Auftrag, den Garten zu bewahren und deswegen auch die Konsequenz. Schaut mal, wer hat dann tatsächlich sich von Satan verführen lassen? Und es ging ja nicht einfach nur um das Essen von der verbotenen Frucht. Ja, wir glauben, es wäre ein Apfel. Die Juden glauben übrigens ganz fest, es war eine Feige. Ja, so wie du überzeugt bist, war ein Apfel, glauben die Juden, es war eine Feige. Steht nicht im Text, ist deswegen auch nicht so wichtig. Aber wer hat sich denn tatsächlich verführen lassen vom Widersacher? Eva hat sich verführen lassen. Adam, ja, stand daneben, hat sich dann von seiner Frau damit reinziehen lassen. Aber eigentlich geht Satan auf die Frau los, ja. die Frau, die eigentlich diejenige sein sollte, die von Adam im Wort unterwiesen wird. Adam sollte, wie Sven eben gesagt hat, seiner Frau das alles beibringen, die Schöpfungsordnung, die er von Gott empfangen hat. Unter anderem auch, dass er wusste, wie man mit Gott umgehen sollte, sprich, dass man ihm seine Liebe und sein Vertrauen durch Gehorsam zeigen sollte. Und genau darin hat Adam versagt. Wer wird nach dem Sündenfall zur Rechenschaft gezogen? Nicht die Frau. Adam wird zur Rechenschaft gezogen. Und das ist der Grund. Die erste Reaktion Gottes auf den Sündenfall ist, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Er spricht nicht als erstes die Frau an, er spricht den Mann an. Warum? Und das ist dieses zweite Rollenverständnis, weil der Mann der Bewahrer sein soll. Der Mann soll das Wort Gottes bewahren. Der Mann soll seine Familie durch das Wort Gottes bewahren. Der Mann hat die Aufgabe, das Wort Gottes zu lehren und mit dem Wort Gottes zu bewahren. Wir kommen später nochmal, wenn es darum geht, dass der Mann auch Leiter sein soll, auf diese gleiche oder eine ähnliche Rolle, dass der Mann das Wort Gottes dazu benutzen soll, um zu leiten. Aber hier wird deutlich, der Mann soll bewahren. Der Mann soll die Frau, soll die Familie, soll die Gesellschaft vor dem bösen Einfluss des Widersachers durch den Gebrauch des Wortes Gottes bewahren. Das ist die erste Dimension. Er soll den Garten bewahren. Ja, Adam war es, der alle Tiere zu benennen hatte. Um ein Tier zu benennen, muss ich mich auch ein bisschen mit dem Tier beschäftigen. Das heißt, Adam beschäftigte sich auch offensichtlich mit der Schlange. Und nicht nur mit der Schlange, sondern mit allen Tieren, die bis dahin geschaffen waren. Und wenn Adam, der wirklich noch ein bisschen mehr Megahertz hatte als du und ich, wenn Adam sich mit allen Tieren beschäftigt, eins konnte er auf jeden Fall erkennen, Tiere reden nicht. Ja, und wenn dann Satan in Form einer Schlange, egal wie die aussah, weil sie wurde durch den Fluch stark verändert, aber wenn Satan in Form einer Schlange in den Garten kommt und auf einmal anfängt zu reden, dann war es Adam, der eigentlich hätte erkennen müssen, hier ist irgendwas oberfaul. Nicht nur, dass Tiere nicht reden, sondern auch der Inhalt. Ja. Satan verdreht das Wort Gottes, Satan streut Zweifel, Satan lügt über Gott und sein Wort, Satan greift das Wesen Gottes an. Für alles das war Adam eigentlich vorbereitet. Und das war seine Rolle, er sollte geistlich bewahren. Und das ist auch deine vornehmste Rolle in deiner Familie oder auch überhaupt in der Gesellschaft. Der Mann soll eigentlich mit dem Wort Gottes bewahren. Deswegen ist den Männern auch die geistliche Leitung in der Gemeinde gegeben worden. Gott zieht deswegen auch den Mann als erstes zur Rechenschaft in 1. Mose 3, Vers 19. Ja, er ruft Adam und nicht die Frau. Natürlich, ich habe das, weil ich jetzt das zum ersten Mal mache, das noch nicht vielleicht so gut ausgearbeitet, aber ich habe den Eindruck, jedes Mal, wenn wir uns eine der Rollen Adams anschauen, dann hat das eine physische und eine geistliche Dimension. Wenn Adam als der Bewahrer offensichtlich von Gott eingesetzt wurde, dann hat das eine geistliche Dimension, das konnten wir jetzt hier im Text sehen, aber ich denke, es hat auch eine physische Dimension. Gott hat den Mann eindeutig stärker geschaffen als die Frau. Ja, wir schreien so sehr nach Gleichberechtigung und wollen das Ganze noch durch den Gender-Wahnsinn legitimieren. Trotzdem gibt es bis heute noch keine Basketballmannschaft, wo Männer und Frauen gemeinsam spielen. Ja, und das wird es auch beim Fußball nicht geben, weil die Männer einfach physisch den Frauen überlegen sind. Sie sind anders gebaut und das passt zu der Rolle des Mannes als Bewahrer. Ja, wenn du gehen wir nochmal hier auf unsere paar wenigen ledigen Männer ein, wenn du denkst, was sagt mir das jetzt als Bewahrer? Ja, das spielt keine Rolle, ob du auf der Straße mit deiner eigenen Frau läufst oder mit einer Freundin oder mit einer Bekannten oder wenn du sogar siehst, wie ein Angreifer eine wildfremde Frau versucht, irgendwie anzugreifen. Dem Mann ist es instinktiv gegeben, zu bewahren, zu beschützen, dazwischen zu gehen und auch sich selbst vielleicht sogar in Gefahr zu bringen, um die Frau zu bewahren. Also es gibt beides, ja, es gibt diese geistliche Dimension und es gibt diese physische Dimension. Ja, das war kein Zufall. Wer hat Titanic gesehen? Da muss ich eher fragen, wer hat Titanic nicht gesehen? Echt? Das ist die Minderheit. Ja, also, auch wenn ihr es nicht gesehen habt, werdet ihr das glauben. Wer wurde als erstes in die Rettungsboote gelassen? Nicht die Männer, sondern die Frauen und die Kinder. Und warum wurden die Frauen und die Kinder in die Rettungsboote gelassen? Weil die Männer bessere Schwimmer sind. Nein, deswegen nicht. Sondern weil das eine instinktive Ordnung ist, die Gott uns Männern eingegeben hat. Ja, dieses tief angelegte Verständnis eines Beschützers. Ja, und deswegen gehört es auch zu echter Männlichkeit, Gefahren auf sich zu nehmen, um eine Frau in Schutz zu nehmen. Gut, die dritte Rolle, und es sind nur vier, die wir uns anschauen. Ja, die dritte Rolle, der Mann soll auch die Rolle des Liebenden haben. Das ist vielleicht ein bisschen schwerer zu verstehen hier vom Text her, deswegen will ich einfach mal beim Neuen Testament anfangen. In Epheser, oder überhaupt, die Männer werden im Neuen Testament viel häufiger aufgefordert, liebt eure Frauen, als umgekehrt, die Frauen liebt eure Männer. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber an den meisten Stellen heißt es für die Männer, liebt eure Frauen. Ja, denn das Gebot, die Männer zu lieben, gibt es sowieso kein einziges Mal. Das einzige Mal, wo man in Titus 2 sowas lesen kann, ist, dass die älteren Frauen den jüngeren Frauen beibringen sollen, ihre Männer recht zu lieben. Aber wenn immer dieses Gebot ausgeht von Gott, ganz direkt, liebt, dann heißt es immer an die Männer, Männer, liebt eure Frauen. Mal eine kleine Anwendung. Wenn du zu Hause denkst, es gibt zu wenig Liebe im Haus, dann weißt du, an welche Nase du packen musst. Ja, an die eigene, nicht an die deiner Frau. Ja, Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen. Epheser 5, Vers 28, die Männer sind schuldig, ihre Frauen zu lieben. Epheser 5, Vers 33, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Und Kolosser 3, Vers 19, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Also das Gebot vom Neuen Testament ist ganz klar, die Männer sollen die Liebenden sein. Männer sollen Liebende sein. Männer sollen ihre Frauen lieben. Und ich meine, das muss man an der Stelle wahrscheinlich nicht nochmal extra betonen. Aber wenn die Bibel sagt, die Männer sollen lieben, dann heißt das nicht so ein Hollywood-Verständnis, so ja, macho und ja, die Frau irgendwie an sich reißen und lieben. Das hat nichts mit biblischer Liebe zu tun. Biblische Liebe ist ganz klar davon gekennzeichnet, dass man das Beste für den anderen sucht. Zum Teil sogar vielleicht unter eigenen Opfern. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist biblisches Verständnis von Liebe, nicht Hollywood, sondern die Schrift erklärt, was Liebe tatsächlich bedeutet. Wenn ich das Beste für den anderen suche und das vielleicht sogar unter Einsatz meines Lebens oder meines Wohlergehens. Wenn wir das hier in 1. Mose 2 erkennen wollen, dann ist das, denke ich, auch nicht schwer. Schaut mal, Gott schafft ganz bewusst als erstes den Mann. Und ich will nicht sagen, dann kommt lange nichts. Ich kann das nicht genau festlegen, wie viel Zeit dann verstreicht, bis Gott aus der Rippe des Mannes die Frau schafft. Aber klar ist, der Mann wird als erstes geschaffen, dann gibt Gott ihm auch diese riesige Gegenstandslektion, lässt alle Tiere an ihm vorbeigehen und der Mann muss immer wieder sagen, schön, aber ist nichts. Auch schön, aber ist auch nichts. Und dann, als die Frau vor ihm steht, nach seiner himmlischen Narkose, dann sagt er, endlich, endlich, Gebein von meinem Gebein. Der Mann, könnt ihr das erkennen, hier schon im Schöpfungsbericht, der Mann wurde buchstäblich von Gott darauf vorbereitet, seine Frau zu lieben. endlich Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Seine Frau zu lieben bedeutet für den Mann, sie als das von Gott eigens für ihn gemachte Gegenüber zu schätzen und für sie Fürsorge zu tragen. Im Neuen Testament, in Epheser 5, sagt doch Paulus dann, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und das geht zurück auf dieses endlich. Der Herr schafft die Frau aus der Rippe des Mannes für den Mann und sie ist Gebein von seinem Gebein und Fleisch von seinem Fleisch. Und deswegen soll sie auch Männin, interessanterweise, heißen, weil Gott dieses eigens für den Mann geschaffene Gegenüber gemacht hat. Ja, und das soll das Objekt der Liebe für den Mann sein, für die er Fürsorge tragen soll, für die er schätzen soll. Ja, wir haben leider unser Liebesverständnis oft von Hollywood, ja, so im Sinne von, ja, dich zu lieben bedeutet, dass du mir dienst, oder dich zu lieben bedeutet, ja, wie so ein Macho, dich in Besitz zu nehmen oder zu erobern. Deswegen erklärt Paulus den Männern in Epheser, in Ephesus, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie? So wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also die Liebe, die Gott hier anspricht, ist eine Liebe, die sich hingibt. Auch hier wieder mal ein Wort an die Jungs. Ihr könnt nicht erst, ihr dürft nicht denken, ach, ich kann erst lieben, wenn ich tatsächlich dieses Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch wirklich an meiner Seite habe. Wenn du von der Schrift verstehst, was Liebe tatsächlich ist, nämlich nicht benutzen oder gebrauchen, sondern für etwas sorgen, sich für den Nächsten einsetzen, dann kannst du heute schon lernen, was es heißt, als Mann zu lieben. Das kann man heute schon üben. Ja, wenn man heute sich um den Nächsten kümmert, selbstlos, vielleicht sogar unter Einsatz von etwas, was dich was kostet, dann bedeutet das, du liebst, du lernst zu lieben, wie ein Mann lieben soll. Wenn Heranwachsende, wenn Jungs lernen, tatsächlich dem Nächsten zu dienen, ja, wenn man, was weiß ich, jemanden, der einer älteren Witwe, die nicht mehr so gut kann, den Rasen mäht, ist kein Witz, das ist Lieben. Dann lernst du zu lieben, wie du später auch in der Gemeinschaft von Mann und Frau lieben sollst. Gott hat den Mann diese Rolle zugewiesen, nicht nur Beschützer, nicht nur Versorger und Beschützer, sondern auch Liebender zu sein. Die Zeit schreitet schnell voran. Wir kommen zur letzten Rolle. Der Mann soll offensichtlich auch die Rolle des Leitenden haben. Ich meine, vielleicht, es ist ja heute ein Männertag, vielleicht dürfen wir das auch mal ansprechen an den Männertag. Ich gehe nochmal zurück zum Lieben. Ja, und ich habe jetzt die geistliche Dimension des Liebens aufgezeigt und ich habe euch ja gesagt, ich glaube, jedes Mal, wenn wir uns eine Rolle anschauen, von Gott gegebene Rolle des Mannes, dann gibt es ja diese geistliche Dimension und auch diese physische Dimension. Ich wage mich jetzt mal was, aber ich denke, an dem Männertag darf man das. Heute ist nicht das Thema Sexualität dran. Aber Gott hat den Menschen, auch den Mann und die Frau, als sexuelle Wesen geschaffen. Und ich habe ja gesagt, es gibt wahrscheinlich auch diese physische Dimension des Liebens. Und wenn tatsächlich es so ist, dass Liebe nicht ein Benutzen oder ein Gebrauchen oder was bringt mir das ist, sondern wenn Liebe tatsächlich ein Dienen des anderen ist, dann werdet ihr auch im physischen Bereich, ich nenne jetzt den sexuellen, verstehen, wie wunderbar die Ordnungen Gottes sind. Ja, das ist kein Geheimnis, dass Männer sexuell anders empfinden als Frauen. Ja, dass Männer auch, darf ich so deutlich sein, anders den Höhepunkt empfinden als Frauen. Und das passt hervorragend zusammen, dass der Mann der Liebende sein soll. Sprich, der Erste sein soll, der dient. Wenn nämlich der Mann tatsächlich nur an sich denkt, geht die Frau immer leer aus. Ist völlig nachvollziehbar. Also auch dort passt dieses biblische Verständnis, der Mann soll der Frau zuerst dienen, bis ihr gedient ist. Und der Mann kommt dann sowieso noch relativ schnell, leider, oder wie auch immer, auf seine Kosten. Also auch im physischen Bereich könnt ihr erkennen, wie Gottes Ordnung die beste ist. Der vierte Teil und letzte, den wir heute Morgen anschauen wollen, der Mann hat auch die Rolle des Leitenden. Ich fange hier auch beim Neuen Testament an, weil es vielleicht etwas leichter ist. Schlag mal Epheser 5 auf, Epheser 5, Vers 21. In Epheser 5, Vers 21 schreibt Paulus den Ephesern: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frau den Männern in allem. Leider verstehen viele Männer, gerade auch in der Gemeinde Jesu, ihre Rolle als Leiter nicht unbedingt biblisch. Ja, er sagt zwar hier in Vers 22, die Frauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen als dem Herrn. Aber er erklärt sofort auch diese Unterordnung, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allen. Also Paulus und letztendlich der Heilige Geist vergleicht die Leiterschaft, die der Mann über die Frau haben soll, mit der Leiterschaft, die Christus über die Gemeinde ausübt. Wie leitet denn Christus die Gemeinde? Er leitet sie mit der Bereitschaft, sein Leben zu geben. Das ist bekannt. Christus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, hat so die Gemeinde ausgelöst, erkauft durch sein eigenes Blut. Und so eine dienende Leiterschaft ist mit Sicherheit eine Leiterschaft, die sich eine Frau gerne unterstellt. Ja, es wird gerade in heutigen Kreisen nicht mehr gerne gehört, dass der Mann, also leider auch in der Gemeinde Jesu, dass der Mann der Leitende sein soll. Und das hat teilweise wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die männliche Leitung auch unter oder gerade unter Christen missbraucht wurde. Ich habe das Sagen. Ich habe das letzte Wort. Ich sag, wo es lang geht. Hat Christus tatsächlich autoritär geleitet oder hat Christus oder dient leitet Christus als mit einer liebevollen und selbstaufopfernden Leiterschaft? Vielleicht wird es daran deutlich, was Leitung wirklich bedeutet. Was ist denn das Ziel der Leiterschaft, die Paulus bei den Männern in Ephesus anspricht? Schaut euch mal den Text an, in Vers, dann nach Vers 24, Vers 25 und vor allem Vers 26. Was ist denn das Ziel der Leiterschaft? Ist das Ziel der Leiterschaft des Mannes, der Boss zu sein und zu sagen, so wird's gemacht und nur so? Ist das das Ziel der Leiterschaft? Was sagt der Text, vor allem in Vers 26? Genau. Das erste Ziel von männlicher Leiterschaft über die Frau ist nicht, und war es niemals, sie zu beherrschen. Das erste Ziel der Leiterschaft des Mannes über die Frau ist, dass er sie zur geistlichen Reife führen soll. Und ihr Lieben, das ist wahrscheinlich der, oder ich weiß es nicht, ich will das nicht gewichten, aber ich kann mir vorstellen, das ist ein Bereich, wo auch wir als Männer in unserer Gemeinde in Hünfeld zum Teil den größten Nachholbedarf haben. Weil wenn du in die Gemeinde Jesu allgemein hineinschaust und vielleicht auch in unsere Gemeinde, meistens sind die Frauen, ich will das jetzt nicht als Vorwurf formulieren, deswegen sage ich die Fleißigeren oder die Eifrigeren, wenn es darum geht, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, das Wort zu studieren, das Wort zu kennen und das Wort auch aufs Leben anzuwenden. Aber von der Schrift her ist die Verantwortung als erstes, nicht exklusiv, aber als erstes dem Mann gegeben worden. Der Mann soll der geistliche Leiter der Familie sein. Der Mann soll der Eifrigste sein, wenn es darum geht, das Wesen Gottes kennenzulernen. Der Mann wurde als erstes die Offenbarung Gottes zuteil. Deswegen habe ich euch gesagt, es ist wichtig, dass wir erstmal ein paar Beobachtungen aus 1. Mose 1 und 1. Mose 2 ziehen. Noch bevor die Frau überhaupt geschaffen wurde, war der Mann schon das Objekt der Offenbarung Gottes. Versteht ihr, was ich meine? Mit dem Mann redet er, was er mit dem Garten machen soll. Mit dem Mann redet er, wie die Beziehung zu dem Schöpfer aussehen soll. Mit dem Mann redet er, wie die Beziehung zur Frau aussehen soll. Mit dem Mann redet er, wie die Beziehung in der Gesellschaft aussehen soll. Vater und Mutter verlassen und mit der Frau ein Fleisch werden. Ja, das hat nichts mit Sexualität in erster Linie zu tun, sondern eine Person werden, ein Herz und eine Seele. So wie die Dreieinigkeit ein Herz und eine Seele ist, soll die Zweieinigkeit ein Herz und eine Seele sein. Aber nochmal, wir sehen an diesem Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, der Mann ist als erstes der Empfänger der Offenbarung Gottes. Und deswegen, warum ist das so? Weil er der geistliche Leiter sein soll. Er soll das Wort Gottes besonders gut kennen und seine Frau und seine Kinder erklären sollen. Deswegen heißt dann später auch im Neuen Testament diese Ermahnung, die Frau soll in der Gemeinde schweigen, aber was soll sie tun? Sie soll deswegen nicht leer ausgehen, sie soll zu Hause ihren Mann fragen. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Mann tatsächlich auch derjenige ist, der geistlich leitet. Und deswegen, das war relativ abstrakt, der ganze Vortrag, aber vielleicht können wir an dem Punkt ein bisschen praktischer werden. Leitest du geistlich zu Hause? Bist du derjenige, der tatsächlich sagt, komm, jetzt setzen wir uns mal zusammen und reden mal über einen Vers aus den Sprüchen am Abendbrottisch? Oder ist das immer die Frau? Ja. Bist du derjenige, der sagt, komm, jetzt machen wir mal eine Gebetsgemeinschaft? Bist du derjenige, der tatsächlich von Gott begeistert ist und diese Begeisterung an die Familie weitergibt? Das ist geistliche Leiterschaft. Ziel dieser dienenden Leiterschaft ist nicht einfach nur über die Frau zu herrschen. Das ist leider so gemeinhin das Missverständnis und dann kämpfen wir darüber und wir bestätigen uns noch mit dem Wort. Ja, wir kämpfen mit der Frau und sagen, na, ich habe doch recht, ja, ich habe doch das Sagen. Ist das wirklich die Idee von Leiterschaft, dass wir einfach nur die Bestimmenden sein dürfen? Nein, es ist doch eine dienende Leiterschaft. Christus hat uns auch nicht einfach autoritär geführt, sondern er hat letztendlich sein Leben für uns gegeben, mit dem Ziel, uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist, um uns zur geistlichen Reife zu führen, damit wir in ihm vollkommen werden können. Gut, also dem Mann wird diese Leiterschaft gegeben. Das erkennt man auch wieder, oder verstärkt wird dieses Bild auch wieder durch den Sündenfall. Ich habe euch das gesagt, schaut euch mal die Konsequenzen des Sündenfalls für den Mann an. Die Erde wird nur mit Schwierigkeiten ihren Ertrag bringen. Daran erkennt man, der Mann soll eigentlich, das ist eine seiner Rollen, der Brotverdiener sein. Schauen wir ganz kurz die Konsequenzen des Sündenfalls für die Frau an. Ja, da wird deutlich, aha, die Frau soll eigentlich die Kinder empfangen, austragen, gebären und versorgen. Aber in den Konsequenzen des Sündenfalls für die Frau wird unter anderem auch genannt, und dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Er aber wird über dich herrschen. Das kann beides mal nichts Positives sein. Warum? Es ist der Fluch des Sündenfalls. Es sind die Konsequenzen des Sündenfalls. Das ist etwas Negatives. Wenn das da heißt, das Verlangen der Frau wird nach dem Mann sein, da haben sich viele Ausleger schon spannende Gedanken drüber gemacht, das ist relativ leicht zu erklären. Warum? Weil genau diese Wortkonstellation, dein Verlangen wird sein, kommt ein Kapitel später wieder vor. In 1. Mose 4 redet doch Gott mit Kain und gibt ihm Seelsorge. Ja, Gott gibt, der erste Seelsorger war schon immer Gott. Ja, und von ihm kann man lernen, wie Gott mit Kain arbeitet. Und Gott warnt Kain und sagt, weißt du was, Die Sünde lagert vor der Tür und nach dir wird die Sünde verlangen. Du aber sollst über sie herrschen. Da ist nochmal genau der gleiche Wortlaut, nur jetzt in der Beziehung zwischen Kain und der Sünde. Also wenn die Sünde über Kain verlangt, dann ist das nichts Positives. Und wenn die Frau über den Mann verlangt, nach dem Mann verlangt, dann ist das nichts Positives. Die Frau hat eigentlich die Rolle der Geführten. Aber seit dem Sündenfall, das ist nicht erst nach der Kulturrevolution der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts passiert, das ist seit dem Tag 1, darf ich nicht sagen, weil der Tag 1 ist die Schöpfung, aber seit dem Tag so und so viel, seit dem Sündenfall ist es so, dass die Frau diese Stellung der Leiterschaft, vor allem der geistlichen Leiterschaft des Mannes anstrebt. Und das ist nicht richtig. Das soll nicht so sein. Ja, wenn bei euch die Frauen zu Hause die geistliche Leiterschaft anstreben, dann liegt das nicht an euren Frauen. Dann liegt es am Sündenfall. Das ist ganz normal. Aber das Heilmittel dazu ist nicht, die Frau zu beherrschen, was auch eine Folge des Sündenfalls wäre. Einfach nur zu dominieren und zu sagen, so geht's lang und du musst mir gehorsam sein. Sondern du musst Vorbild werden. Du musst geistlich leiten. Du musst den Herrn, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber an dir muss man die Liebe zum Herrn mehr erkennen können als an deiner Frau. Du musst das Wort besser kennen als deine Frau. Du musst mehr Begeisterung haben für den Herrn als deine Frau. Und dann kannst du wirklich diese Rolle eines geistlichen Leiters für deine Frau und auch für deine Kinder ausfüllen. Ja, wahrscheinlich ist da beides drin. Ja, es ist seit dem Sündenfall dieses falsche Verlangen der Frau nach geistlicher Leiterschaft. Aber es ist seit dem Sündenfall auch diese Faulheit der Männer, ja, diese Laissez-faire-Einstellung, naja, dann lass mal alles laufen. Und da entsteht ein geistliches Vakuum. Und natürlich zieht das noch mehr die Frau an, diese Leiterschaft auszufüllen. Gut, also, der Mann wurde vor der Frau geschaffen und der Mann war es auch, der als erster Umgang mit Gott und dem Wort Gottes, mit seiner Offenbarung, mit seiner Weisheit, mit seinen Geboten pflegte. Gott ist Wort, das wissen wir aus Johannes 1. Gott möchte sich mitteilen und es kommt eben dem Mann diese gottgegebene Rolle zu, ein guter Schüler dieses Wortes Gottes zu sein, dieser Mitteilung Gottes zu sein. Der Mann soll das Wort Gottes studieren, seine Offenbarung studieren und sich für Gott und sein Wesen wirklich begeistern. Und dann kann er auch seine Rolle als Leiter, als geistlicher Leiter in seiner Familie, der Frau und den Kindern gegenüber ausfüllen. Also es gehört zur biblischen Rolle der Leiterschaft eines Mannes, dass er lernt, andere und seine eigene Frau und Familie als erstes in geistlichen Dingen, in der Anbetung Gottes, in der Begeisterung für Gott anzuleiten. Also der Kern, das habe ich schon mehrfach jetzt gesagt, von gottgegebener Leiterschaft des Mannes ist nicht ein Macho-Sein, heroisch und beherrschend. Der Kern ist auch nicht dieses, was heute oft gezeichnet wird, so das Bild eines weichen, einfach nur verständnisvollen, ich darf nicht Waschlappen sagen, aber ja, das ist auch nicht das biblische Bild eines Mannes. Ein Mann muss für die Wahrheit kämpfen können, ja, nicht für seine eigene, sondern für sie, sondern für die des Wortes. Ein Mann muss das Wort verteidigen können, ja, nicht weil es um seine Ehre, sondern um die Ehre Gottes geht. Das größte Ziel, demzufolge für die Leiterschaft des Mannes ist es, seinen Nächsten, und in der Familie ist das selbstverständlich dann seine Frau und seine Kinder, in der Anbetung anzuleiten. Damit der Mensch wirklich seine Aufgabe erfüllt, Gott zu verherrlichen. Vielleicht können wir damit auch den Vortrag schließen. Was ist denn das höchste Ziel für den Menschen? Was ist denn der Sinn des Lebens? Und sich ewig an ihm zu erfreuen. Ja, Christian hat richtig gesagt, Gott.
Das Ding an?
Jetzt ist es an.
Gott zu erkennen und ihn zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen.
Und sich ewig an ihm freuen. Das ist, ja, das, das, das größte Ziel für den Menschen und versteht, wie der Mann genau da die Erfüllung seiner Rolle findet. Ja, er soll die Frau darin oder überhaupt andere darin anleiten, Gott zu kennen, sich an ihm zu ihm zu dienen, ihm gehorsam zu sein und sich ewig an ihm zu erfreuen. Wenn der Mann wirklich seine Rolle richtig ausfüllt, dann sorgt er dafür, dass der Mensch tatsächlich das höchste Ziel, zu dem Gott ihn berufen hat, und das ist auch die größte Würde, die Gott uns Menschen gegeben hat, tatsächlich zu erfüllen. Vielleicht auch hier wieder das Wort an die Unverheirateten. Ja, kann ich denn ein Leiter sein, wenn ich noch gar keinen habe, den ich anleiten kann? Ja, ich habe als den Papa über mir und dann auch noch die Mutter, die mir sagt, was ich zu tun habe, wenn der Papa nicht da ist oder auch wenn er da ist. Natürlich kannst du auch als junger Mann anfangen zu lernen, deine Rolle als Leiter auszufüllen, wenn du verstehst, Leiterschaft ist als erstes eine geistliche Leiterschaft. Bestimmt gibt es auch diese physische, diese praktische Dimension. Natürlich soll ein Mann auch vorangehen, im Planen, im Verantwortung übernehmen. Das ist gar keine Frage. Aber seine erste Verantwortung ist, geistliche Leiterschaft auszuüben. Und das kannst du als junger Mann auch schon lernen. Wenn du das Wort Gottes tatsächlich benutzt, nicht einfach nur, um zu sagen, okay, wieder ein Kapitel gelesen und abgehakt, sondern wenn du das Wort Gottes so benutzt, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat, das ist der Brief Gottes an dich, damit du Gott kennenlernst. Wenn du durch das Wort Gottes dich für den Herrn begeisterst und ihn mehr lernst zu lieben, dann ist es die beste Voraussetzung, ein geistlicher Leiter zu werden. Weil darin sollst du tatsächlich andere Menschen, die dir dann auch ganz nahe sind, später anleiten. Du sollst über das Wort den Herrn groß machen können. Geistliche Leiterschaft eines Mannes besteht keinesfalls in autoritärer Führung, sondern in einer festen und verbindlichen geistlichen Leiterschaft und dem damit einhergehenden Einfluss. Wenn du wirklich den Herrn kennenlernst, wenn du wirklich Umgang pflegst mit dem Herrn, ich verspreche dir, und nicht ich, sondern das Wort, das verleiht dir wirklich Autorität. Davor haben nachher deine Frau, deine Kinder wirklich Respekt. Wenn du den Herrn kennst und wenn du den Herrn liebst und ihnen auch dieses Wissen und diese Liebe dem Herrn gegenüber vorleben kannst. Geistliche Reife ist eben ein Kennzeichen von einem echten Mann, von einem echten christlichen Mann, darf ich eigentlich gar nicht sagen, sondern es gibt nur einen Plan für die Menschen, von einem echten Mann. Und geistlich unreif zu sein, zumindest im eigentlichen Sinne, bedeutet noch ein Junge zu sein. Ja, noch nicht ein Mann zu sein. Schön. Habt ihr Fragen dazu? Ich habe euch vorgewarnt, ich habe das selbst auch so zum ersten Mal zusammengetragen. Also wir haben auf jeden Fall vier Rollen angeschaut. Der Mann soll Versorger sein. Der Mann soll Bewahrer sein, der Mann soll der Liebende sein und der Mann soll der Leitende sein. Wenn ihr keine Fragen dazu habt, dann würde ich vorschlagen, dann machen wir an der Stelle eine kurze Gebetsgemeinschaft, dass wir aufstehen und wir im Gebet einfach auf das, was wir gehört haben, antworten. Und dann ist es vorgesehen, dass wir 15, 20 Minuten uns stärken, Pause machen und danach haben wir noch ein bisschen Zeit, denke ich. Gut, müssen wir noch klären, ob wir noch Zeit haben. Wenn wir noch Zeit haben, dann habe ich noch was vorbereitet, dass wir miteinander in Gruppen uns austauschen können und beten. Wenn wir die Zeit nicht mehr haben, dann könnt ihr diese Hausaufgaben mit nach Hause nehmen. Komm, dann lasst uns aufstehen und zusammen beten.
Heute Morgen hören konnten und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns und allen anderen Männern in der Gemeinde hilfst, uns nicht an der Gesellschaft zu orientieren, da anzupassen, sondern wirklich zu sehen, welche Rolle haben wir von dir bekommen. Und wir wollen dich um Gnade und deine Hilfe bitten, Herr, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter, dass wir genau das auch tun, nämlich versorgen, bewahren, lieben, leiten. Hilf uns, das zu tun in der von dir vorgegebenen Weise mit Christus als Vorbild. Und hilf uns auch bitte, uns gegenseitig zu unterstützen, jetzt auch im persönlichen Gespräch, dass wir auf Fragen und vielleicht Nöte eingehen können, Herr, dass wir uns auch füreinander öffnen, Herr, und uns mitteilen. So bitten wir weiterhin um deinen Segen. Amen.
Amen. Herr, wir können einfach immer wieder staunen, wie du alles so wunderbar geschaffen hast, wohlweislich geordnet hast, alles richtig eingerichtet hast, auch wirklich einsehbar. Herr, danke dafür von ganzem Herzen. Wir beten dich an und geben dir die Ehre, wie wunderbar du alles gemacht hast. Alles soll dich preisen, Herr, auch wir sollen dich preisen, in unseren Rollen, in unseren Ehen, unsere Verbindung. Hilf, dass wir viel mehr nach der Zweckbestimmung leben, die du vorgegeben hast. Vergib du, Herr, wo wir da nicht nachgekommen sind, wo wir versagt haben. Herr, schenk du mir dich auch Weisheit, wie oft waren wir unweis und haben es auf wirklich unweise Art und Weise versucht zu erreichen. Oder auch oft genug bestimmt die Verbindung zu dir vergessen, weil wir doch alles nur wirklich tun können, so wie du es willst, wenn wir in dir bleiben. Ich bitte dich, dass du auch dazu wirklich Gnade schenken möchtest, dass wir jeden Tag wirklich dranbleiben, dass wir diese persönliche Beziehung, dass wir sie wirklich pflegen, diese liebevolle Beziehung zu dir, und dass wir wirklich viel von dir empfangen, dass wir dich noch viel mehr erkennen und auch viel mehr noch eins werden in allem praktischen Leben mit dir, dass wir wirklich so leben, wie du es willst, dass dich verherrlichen und dass wir wirklich würdevoll leben, dir zu Ehre. Schenk mir Gnade.
Amen.
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 Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in dir den perfekten Mann sehen dürfen. Du hast versorgt, du hast beschützt, du hast geliebt und auch geleitet. Und wenn wir uns selber unsicher sind, dürfen wir uns dein Leben anschauen, wie du in der Situation mit Menschen und auch mit Situationen umgegangen bist. Und wir dürfen von dir lernen. Danke, Vater, dass du von Anfang an ein
Und Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Evangelium. Herr, du weißt, was im Sündenfall alles zerbrochen ist, wie wir ja selbstsüchtig geworden sind, wie wir nur noch uns versorgen wollen, an uns denken, Herr, uns lieben und nur noch für uns leben wollen. Danke, Herr, dass dein Evangelium das überwunden hat. Danke, dass du dich hingegeben hast, Herr, dass du uns wirklich gezeigt hast, was es heißt, ja, zu versorgen und zu bewahren, auch zu lieben und letztendlich auch zu leiten, indem du dich selbst entäußert hast, Herr, nicht, ja, dich selbst das festgehalten hast, Gott zu sein und ja, der Agent der Schöpfung zu sein, dass alles durch dich gemacht ist und für dich gemacht ist und durch dich besteht. Du bist in diese Schöpfung gekommen, hast dich erniedrigt und ja, hast dein Leben gegeben. Danke für diesen Ausdruck des Wesens Gottes, dass wir in dir sehen dürfen, wie Gott wirklich ist und dass du uns dadurch wirklich allen Grund gegeben hast, auch besonders als Männer, uns für dich zu begeistern, Herr, für deine Gnade, für dein Erbarmen, Herr, mit dem du uns nachgegangen bist. Danke, dass du uns nicht verdammst, Herr, sondern dass du gerade durch dein Evangelium uns zurechtbringen möchtest, uns allen Grund gibst, uns ja, für dich zu begeistern und andere mit dieser Begeisterung für Gnade anzustecken, für dein Wesen, Herr, dass du völlig erhaben bist und trotzdem völlig demütig bist. Hilf uns, dass wir von dir lernen, hilf uns, dass wir uns von dir und deinem Evangelium auch gerade für die Nachfolge motivieren lassen, dass wir auch als Männer unsere Rolle, unseren Mann stehen können, dass wir ja tatsächlich dir Ehre bringen, indem wir gute Versorger sind, indem wir Bewahrer, Beschützer sind, indem wir wirklich so lieben, wie du geliebt hast und dass wir um deinetwillen anleiten, damit in allem wirklich du verherrlicht wirst. Hilf uns auch, das wirklich auf das tägliche Leben runterzubrechen, dass wir das ja die Woche über dann verstehen, dass das nicht nur große Wahrheiten für einen Brüdertag sind, sondern dass wir in den kleinen Dingen des Lebens das ausleben können und sollen und auch mit deiner Kraft dürfen. Dir zur Ehre, Herr. Amen.
Amen. Also wir machen jetzt Pause bis 14.